Marina Weißmann ist Diplompsychologin, Beteiligungspädagogin und eine der spannendsten Stimmen, wenn es um Demokratie, Bildung und Teilhabe geht. Seit 2014 leitet sie das Projekt Aula, ein Konzept, das Jugendlichen zeigt, wie Mitsprache und Beteiligung an Schulen wirklich funktionieren kann. Außerdem engagiert sie sich bei den Grünen, vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Bildung. Und heute spricht sie vor allem über die Themen Resilienz und darüber, wie wichtig es ist, in herausfordernden Zeiten ein Netzwerk zu haben, das wirklich trägt. Herzlich willkommen mit einem tosenden Applaus. Marina Weißmann.
Hi zusammen, ich bin Marina. Okay, Resilienz. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, dass die Welt in letzter Zeit ein bisschen abgefuckt scheint. Und unsere Aufgabe ist jetzt hier, dass uns das in einer halben Stunde nichts mehr ausmacht. Erstmal, warum spricht die seltsame Frau über Resilienz? Was ist ihre Qualifikation? Meine Qualifikation ist, ich bin behindert. Ich habe eine Krankheit, ME/CFS. Das heißt im Wesentlichen, ich fühle mich seit 2020, als hätte ich eine schwere Grippe, ständig. Und das hat mir sehr viel darüber beigebracht, wie ich mit etwas umgehen kann, das ich grundlegend nicht kontrollieren kann. Mein Körper ist kaputt. Er macht nicht, was ich will. Ich muss mich zum Beispiel zwischendurch hinlegen. Also auch wenn ich gleich flach liege, einfach ignorieren. Ich rede weiter. Aber ich habe mir eine Tasche genäht, die gleichzeitig ein Kissen ist. Und ich habe sie bestickt mit bunten Blumen. Und warum habe ich das getan? Nicht nur, weil Sticken gut ist zum Aggressionen abbauen, weil man 50.000 Mal auf etwas einstechen kann, sondern auch, weil ich mir alles, was mit meiner Krankheit zu tun hat, schön mache. Ich mache es bunt und ich mache es mit Blumen, weil ich dann Kontrolle übernehme. Und in dem Moment, wo ich Kontrolle über etwas übernehme, das ich nicht kontrollieren kann, ist es nicht mehr dieses Fremde von außen, von oben. Ich bin nicht mehr Opfer. Ich bin jetzt Gestalter. Und das ist eine grundlegend so viel mächtigere Rolle. Das heißt, das ist Lektion 1. Wenn wir individuell mit etwas konfrontiert sind, das wir nicht gestalten können, dann suchen wir uns den Bereich, den wir trotzdem gestalten können. Und dann stechen wir 50.000 Mal darauf ein. Und ich bin das gewöhnt, weil diese Art von Selbstwirksamkeit in dem Land, aus dem ich komme, systematisch unterdrückt wurde. Ich komme aus der Sowjetunion und meine Mutter hat gesagt, als ich nach Deutschland gezogen bin, brauchte ich 5 Jahre, um zu verstehen, was Selbstwert ist. Weil in der Sowjetunion das systematisch aberzogen wurde. Die Botschaft war immer, du bist Staub. Suche deinen Wert in etwas, das über dir ist. Im Zaren oder im Kommunismus oder in Putin. Und ich komme aus der Ukraine. Und bei uns gab es das Sprichwort, wenn bei uns im Hinterhof die Mülltonne kaputt ist, rufen wir den Präsidenten an. Und das ist ein Zitat, das darüber geht, dass wir eine Art erlernte Hilflosigkeit hatten. Ja, wir haben immer diese Zentrale oben, weil wir keine Kontrolle über irgendwas hatten. Und dann hat sich das eines Tages radikal geändert. Da gab es nämlich in Kiew auf dem Maidan eine Revolution. Diese Revolution war wahnsinnig interessant, weil plötzlich Leute zusammengekommen sind und selber eine warme Küche gemacht haben. Ich musste damals meiner Oma helfen, 500 Fischfrikadellen zu kneten. Und die haben medizinische Versorgung auf dem Platz eingerichtet. Und dann haben sie diesen Kackplatz gefegt. 2-mal die Woche wurde der gefegt. Da lebten 30.000 Menschen. Da brannten Autoreifen. Und die haben den Platz gefegt. Warum? Weil das jetzt ihr Platz war. Das war nicht mehr der Platz des Präsidenten oder von irgendjemandem da oben. Das war unser Platz. Also halten wir ihn sauber, weil ich spucke nicht in mein eigenes Wohnzimmer. Ownership. Selbstwirksamkeit. Das hat massiv die Wut erregt von Leuten, die Selbstwirksamkeit gar nicht mögen. Und darüber gibt es gerade einen Krieg. Und das Problem an dem Krieg ist... Okay, es gibt viele Probleme an dem Krieg. Aber eines der Probleme an dem Krieg ist, dass er nicht nur Häuser zerstört und Menschen, sondern auch Menschlichkeit. Krieg schürt Hass und Wut und Differenzierung. Und viele meiner Verwandten haben angefangen, über Russen zu reden, so, ah, diese armen Jungs, die sind hier, wissen gar nicht wofür. Und inzwischen sagen sie, das sind Orks, das sind Monster. Das Menschliche geht im Krieg verloren. Und ich habe sehr viel zu tun mit Ukrainern und mich erstaunt, wie sie dieses Menschliche am Leben halten. In einer Situation, die sie nicht kontrollieren können, schreiben sie Lieder, feiern sie Hochzeiten, haben sie Humor. Und alle diese Dinge sind geeignet, ihre Resilienz zu steigern, weil sie sich nicht nur gegen Raketen wehren, sondern sie wehren sich damit gegen die Zerstörung der Menschlichkeit. Sie machen Kunst. Das Sticken ist eine alte, tradierte Form der Subversion in der Ukraine. Wieder, wir sind verdammt gut auf Dinge einzustechen. Und diese Kunst blüht. Kunst und schöne Dinge sind Teil dessen, wir wissen das von KZ-Überlebenden, dass diejenigen am besten überlebt haben, die entweder sich um jemand anders gekümmert haben, da kommen wir gleich drauf, oder die Lieder hatten, die Gedichte hatten, die Feiertage gefeiert haben. Ich möchte, dass ihr alle kurz in euch reindenkt, was feiere ich? Was ritualisiere ich? Welche Schönheit habe ich im Leben? Was macht mir Freude? Denn wir gehen auf herausfordernde Zeiten zu und wir werden diese Freude finden müssen. Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Krieg um Demokratie. Und wir kriegen das mit. Wir kriegen das nicht mit, weil hier Raketen einschlagen, aber wir kriegen es mit, weil wir Bot-Kampagnen haben, weil wir mediale Kampagnen haben, weil wir eine finanzielle Unterstützung der AfD haben. Das ist alles Auswirkung dieses Kriegs. Das Problem ist aber nicht nur, dass der Krieg tobt, sondern dass er auf einen sehr fruchtbaren Boden fällt. Und ich möchte ganz kurz die Herausforderungen aufzählen, warum unsere Demokratie gerade so leicht zu bedrohen ist. Denn es sind natürlich Dinge von außen. Es ist Desinformation ganz massiv. Es ist die Tatsache, dass Medien durch ihr Finanzierungsmodell in der Aufmerksamkeitsökonomie angeregt werden, möglichst negative Dinge zu teilen, weil negative Dinge besser klicken als positive Dinge. So sind wir Menschen psychologisch einfach drauf. Das heißt aber, die Welt, die wir über klassische Medien und über Social Media wahrnehmen, ist systematisch schlechter, als die Welt in Wirklichkeit ist. Und das, wenn wir uns nicht regelmäßig daran erinnern und regelmäßig Katzenvideos gucken und regelmäßig konstruktive Nachrichten suchen, wie zum Beispiel Perspective Daily, werden wir desinformiert. Das sind nicht nur Rechte, die desinformiert werden. Wir werden auch desinformiert und wir glauben das. Das Zweite sind natürlich internationale autoritäre Bewegungen, die ganz massiv durch Geld, ne, bis zur Revolution sind die alle Freunde. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Aber wir haben auch, und das haben wir ganz selbst geschaffen, ohne Akteure von außen. Wir haben zum Beispiel eine Abhängigkeit von Wachstum in einer endlichen Welt. Das stellt uns gerade vor Probleme. Wir haben eine Klimakatastrophe. Und wir haben eine Desillusionierung. Und ich möchte kurz auf die Abhängigkeit von Dingen kommen, denn das ist etwas, das ich im Deutschland der 90er Jahre, als ich frisch hierher kam, besonders bemerkte. Es gab so eine Umkodierung von Werten auf Dinge. Also man hat den Wert Reife genommen und das war eine Schrankwand. Ja, wenn ich die erste eigene Schrankwand habe, dann bin ich erwachsen und reif und unabhängig. Freiheit ist das Auto. Man muss dafür nur sehen, wie die Werbung kodiert ist. Erholung ist ein Urlaub irgendwo im Süden. Wir haben kein Verständnis von Erholung als Erholung. Wir haben alles mit Konsum verknüpft, was gut war für das Wachstum. Aber das Problem ist, wir haben es jetzt mit einer Generation, mit einer jungen Generation zu tun, die weiß, dass diese Dinge für sie alle nicht mehr zugänglich sein werden. Und das heißt nicht nur, dass sie denken, oh, ich kann mir kein Auto leisten und keine Schrankwand, sondern das heißt, sie denken, oh, ich kann mir keine Freiheit leisten und keine Reife und keine Erholung. Und das ist ein Problem. Weil, da kommen wir jetzt zur Desillusionierung. Vertrauen ergibt sich eigentlich nur aus zwei Quellen. Entweder ich glaube, dass Papa Staat alles für mich macht und alles wird immer besser und so lange vertraue ich dem Staat auch und seinen Institutionen. Aber dann darf er keine Abstriche bei mir einfordern. Und so hat die BRD die letzten Jahrzehnte funktioniert. Oder ich habe das Gefühl, das hier ist mein Haushalt. Weil ich kann mich mit meinem Mann hinsetzen und sagen, hey, wir haben nur noch 400 Euro diesen Monat. Kaufen wir dem Kind neue Turnschuhe oder reparieren wir den Kühlschrank? Das ist kein Problem. Diese Entscheidung kann ich treffen. Weil das mein Haushalt ist. Ownership. Und das ist der Wechsel, den wir vollziehen müssen. Von wir haben einen Papa-Staat oder wie Angela Merkel es formulierte, Politik als Dienstleistung, zu das hier ist meine Gesellschaft. Weil dann können wir auch mit Einbußen leben. Dann verstehen wir, dass wir für bestimmte Dinge, wenn wir Ziele haben, bestimmte andere Dinge aufgeben müssen. Und das ist weswegen schwer. Weil wir alle systematisch immer noch in dieser Konsumentenhaltung aufwachsen. Ich arbeite ja bei Aula und wir sprechen häufig mit SchülerInnen, die wir zur Beteiligung ermuntern wollen. Und dann hören wir manchmal so, oh, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und daraus wird dieses, die da oben machen doch eh, was sie wollen, worauf dann Populisten anspringen. Und natürlich ist die Jugend leicht populistisch abzuholen. Wir lassen sie so viel zurück. Wir bauen so viele Räume zurück, wo Jugendliche sich treffen konnten und kostenlos abhängen. Wir haben ihnen in der Pandemie nie diese Gewohnheit gegeben, sich zu treffen und beieinander abzuhängen und stattdessen diese Ersatzhandlung von digitaler Kommunikation gegeben. Aber auch hierarchische Systeme wie Schule, in denen sie aufwachsen und Erwartungen erfüllen müssen und als Besucher da sind. Ohne das generalisieren zu wollen, es gibt viele fantastische Schulen. Aber vieles davon führt in diese erlernte Hilflosigkeit. Und ich glaube, viele hier im Raum haben die nicht, weil sonst wärt ihr nicht hier. Aber viele der Menschen um uns herum haben sie und manchmal fallen wir auch rein. Ich auch. Das ist dieses Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts ausrichten. Sogar wenn ich etwas ausrichten könnte, habe ich nicht die Motivation dazu, weil wir Frustvermeidungstiere sind. Das ist, was mit Menschen passiert. Was hilft dagegen? Selbstwirksamkeit. Das heißt, wir wollen aus Konsumenten oder Opfern wollen wir Gestalter machen. Wir wollen beibringen, hey, wenn du etwas tust, dann ändert sich etwas in der Welt. Und das wollen wir in uns selbst auch immer dann fördern, wenn wir das Gefühl haben, Alter, das ist alles viel zu groß, das ist alles viel zu viel. Wir wollen die Rolle ändern. Und das geht immer am besten vor Ort. Das geht immer da, wo wir uns gegenseitig begegnen. In den Kommunen, in den Schulen, in den Vereinen. Aber auch hier, bei Netzwerktreffen, wo wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen und sagen, wir haben etwas getan. Es gibt eine Hierarchie davon, wie wir stärker werden können. Und die erste ist schönes Konsumieren. Das ist erstmal die niedrigste Stufe, weil es allein passiert und eine Konsumhaltung hat. Aber alleine um aufzuwiegen, dass die Welt systematisch als schlechter dargestellt wird, als sie ist, schaut Kunst an, schaut positive Nachrichten an, hört euch schöne Musik an. Das ist das Erste, was hilft. Das Zweite ist schönes Gestalten. Ist immer noch alleine, aber es ist Sticken, ne? Es ist, schafft etwas Gegenständliches, das diese Welt zu einem besseren Ort macht. Ihr könnt auch Suppe für jemanden kochen. Das ist super. Dann habt ihr etwas Gutes getan und jemand anders hat Suppe, die Welt hat gewonnen. Die nächsthöhere Stufe ist schönes gemeinsam tun. Das ist sozusagen das Höchste der Gefühle. Das ist, wenn wir uns zusammentun und etwas schaffen, das vorher nicht da war. Und ich erkläre gleich auch, warum. Weil Solidarität tatsächlich der Kern dessen ist, wie wir nicht einfach nur stärker werden, sondern umso stärker werden, je mehr wir angegriffen werden. Ich möchte erstmal so einen kurzen utopischen Ort schildern für euch. Stellt euch vor, in der Innenstadt haben die Bibliothek und die Volkshochschule ihre Räumlichkeiten zusammengelegt und ein Café eröffnet, das so offen ist, dass ihr drinsteht, wenn ihr nur dran vorbeigeht. Und es gibt dort kostenloses Essen und ihr könnt selber Essen kochen. Und Ihr habt dort natürlich die Bibliothek und könnt euch Bücher leihen und Medien und Haushaltsgegenstände und habt Arbeitsräume und könnt Podcasts aufzeichnen und YouTube-Filme und habt pädagogisches Personal, das hilft. Und zum Beispiel können dort Immigranten Kindern Nachhilfe in Physik und Mathe geben und die Kinder können wiederum Deutsch beibringen. Und man kann, man hat öffentliche Gärten und Werkzeug und Nähmaschinen und all den Shit, den man nicht zu Hause hat. Und warum ist so ein Ort fantastisch? Weil das ein stärkenbasierter Ort ist. Jeder Mensch, der da drin ist, ist anders und hat irgendwas anderes beizutragen. Aber jeder hat etwas beizutragen. Man darf, erstens ist es ein Begegnungsort, an dem man nicht Konsument ist. Man darf dort nämlich sein, ohne zu konsumieren. Zweitens gibt es Menschen, die sind super gut im Networken. Es gibt Menschen, die sind super gut darin, etwas Schönes zu schaffen. Es gibt Menschen, die einfach nur gut darin sind, eine heimische Atmosphäre zu gestalten. Jeder Mensch hat etwas beizutragen. Und wir betrachten uns so oft defizitär. Ich meine, der ganze Punkt von Werbung ist eigentlich, uns zu sagen, was wir alles nicht können, damit, oder nicht sind, damit wir es uns kaufen können. Aber so stärkenbasierte Orte sind wahnsinnig wichtig. Eine stärkenbasierte Gesellschaft ist wichtig. Wir müssen diese Orte schaffen. Und das Zweite ist Antifragilität. Okay, es gibt Materialien wie zum Beispiel römischen Zement oder Bambus. Die werden umso stabiler, je mehr Stress sie ausgesetzt sind. Also je stärker Wind Bambus bewegt, desto stärker wächst Bambus. Das heißt, die Antwort ist nicht einfach nur, wie schaffe ich es nicht zu zerbrechen unter Druck, sondern wie schaffe ich es unter Druck, stärker zu werden. Und das Interessante ist, wenn du eine Schwäche eingestehst und sagst, ich kann das nicht, bitte hilf mir. Ich werde angegriffen. Ich komme damit nicht zurecht. Und der andere hilft dir. Dann habt ihr eine Verbindung geschaffen. Und je mehr ihr euch gegenseitig hilft, desto stärker ist diese Verbindung. Und ihr habt aus Stress eine Verbindung gemacht. Und wenn wir sagen, keine Ahnung, wir haben mit Aula, wir können Schulen Beteiligung geben, aber wir haben ein Problem, weil es fehlt an den Schulen Personal, das dieses Projekt dort durchführt. Und dann sagt Teach First, oh, wir haben Personal an Schulen. Und dann sagt die Postcode-Lotterie, ah, dann kommt doch zusammen. Und wir haben aus Stress, aus einem Problem, ein Netzwerk geschaffen. Netzwerke sind deswegen so wichtig, weil bei einem temporären Ausfall von einem Element fangen die anderen Elemente das auf. Und das macht uns stärker. Es ist wichtig, mit unseren nächsten Menschen zusammenzukommen. Und es ist kein Zufall, dass autoritäre Bewegungen Misstrauen schüren wollen und Zwietracht schüren wollen und uns teilen wollen. Sie wollen, dass es diese Erzählung gibt, ah, es gibt AfD-Wähler und das sind Schmuddelkinder, mit denen reden wir nicht. Die Wahrheit ist, wenn ich mit meinem Onkel rede, der AfD wählt, und ihn frage, warum, dann sagt er, der Ausländer, er ist auch Ausländer, er ist Jude, ich weiß auch nicht. Aber ich frage dann, aber warum? Was steckt dahinter? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Ich frage ihn als Mensch, nicht auf einer politischen Ebene. Und dann sagt er, ah, ich habe jetzt hier mein Beruf ist, also ich mache mir Sorgen um meinen Arbeitsplatz und ich sage, ey, das ist richtig scheiße. Und er sagt, und die Welt ändert sich so schnell, ich kann mich kaum noch orientieren und ich habe viel zu viel Arbeit. Und dann sage ich, ey, ich habe auch viel zu viel Arbeit. Und plötzlich sind wir uns menschlich sehr nah. Und dann können wir sagen, okay, wie können wir das angehen? Und dann sagt er, oh, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Und ich sage, stimmt, ich finde auch, es gibt ein Demokratiedefizit. Du, ich habe hier eine Gruppe, die macht eine Initiative für einen Bürgerrat. Möchtest du da mal mitkommen? Und plötzlich sind wir auf derselben Seite. Es gibt so viel mehr, das uns als Menschen verbindet, als das, was uns trennt. Und das Witzige ist, dass diese mächtigste aller Fragen, wie geht es dir, uns hilft, diese Verbindung zu finden. Das radikale Ernstnehmen unseres Gegenübers. Und wenn wir diese Verbindung gefunden haben, werden wir stärker. Und zuletzt möchte ich euch einen Gedanken mitgeben. Denn es kann ja auch sein, dass alles, was ich hier erzähle, umsonst ist. Dass morgen Autoritäre die Macht ergreifen und alles vor die Hunde geht. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber was ist, wenn? Und dann haben wir Angst. dann arbeite ich trotzdem. Weil ich nicht unbedingt für morgen arbeite. Ich arbeite für übermorgen. Weil ich weiß, Faschismus ist in sich eine Ideologie, die sich selbst frisst, die sich selbst zerstört, zwangsläufig. Faschismus ist in ihrem Kern eine Versagerideologie. Und wenn sie fällt, denn die Welt bewegt sich ja immer in einem Pendel und bisher ist sie nur humaner geworden über die Geschichte der Menschheit, dann braucht es etwas, das danach ist. Und die Saat dafür, die sehen wir heute. Alles, was wir jetzt tun, tun wir nicht nur für heute. Wir tun es nicht nur, um etwas zu bekämpfen, das vielleicht in 4 Jahren passiert. Alles, was wir tun, tun wir aus 2 Gründen. Erstens, wir können nicht anders. Und zweitens, es ist für alle Generationen nach uns. Und wenn unsere Mütter und Väter des Grundgesetzes es geschafft haben, aus dem fucking Kaiserreich hervorzugehen und als Kinder geschlagen zu werden und in einer wahnsinnig sexistischen, rassistischen Gesellschaft aufzuwachsen und dann ein progressives Dokument wie das Grundgesetz zu schreiben, was können dann unsere Kinder? Und alles das geben wir ihnen heute. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, solange wir uns vernetzen. Und ich bin Postcode sehr dankbar, dass ihr uns die Gelegenheit dafür gebt. Dankeschön.